ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Wir befinden uns auf der Zielgeraden mit eurem Sportschau-Wintersport-Podcast. Heute mit einem Wintersport-Superstar, von dem wir uns am vergangenen Wochenende leider verabschieden mussten. Denn nach 323 Weltcuprennen hat Biathlet Benedikt Doll seine Ski und sein Gewehr an den Nagel gehangen.
Konfetti, Schweiß und ein paar Tränen. Was für ein Abschied für Benedikt Doll nach seinem letzten Rennen. 16 Grad. Ohne Mütze geht der 33-Jährige in seinen letzten Wettkampf, den Massenstart. Das Elite-Rennen, an dem nur die besten 30 der Welt teilnehmen dürfen, ist eine besondere Herausforderung. Für Doll beginnt sie gut. Beim ersten Schießen bleibt er fehlerlos und geht als Achter in der erweiterten Spitzengruppe zurück auf die Strecke.
Ich bin jetzt nicht irgendwie am Trauern, dass jetzt die Biathlonzeit vorbei ist.
In seinem letzten Rennen wird Doll 27. Doch es zählt nicht das Ergebnis, sondern das Erlebnis. Zumindest ab jetzt. Benedikt Doll hat nach 12 Jahren im Weltcup Feierabend.
Und damit herzlich willkommen, Benedikt Doll.
Guten Morgen, hallo.
Ja, guten Morgen, schön, dass du da bist. Und bevor wir jetzt gleich mit dir über dein letztes Rennen, die Situation von Biathlon Deutschland und natürlich deine Zukunft als Privatmann sprechen, haben wir aber noch was Tolles für euch zu Hause vorbereitet, euch Wintersportfans. Eine Umfrage, den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Wir wollen nämlich von euch wissen, was ihr von euren Wintersportstars hören wollt, welche Wünsche ihr an uns habt, aber auch, was euch gut gefällt an unserem Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. Alle zusammen für ein wunderbares Hörerlebnis. Und jetzt kommen wir natürlich direkt zu dir, Benedikt. Ein paar Tage später nach deinem allerletzten Rennen. Wie geht's dir? Konntest du schon so ein paar Impressionen und Eindrücke verarbeiten?
Ach so, ja, ja. konnte schon gut alles verarbeiten. So ein bisschen müde bin ich noch. Hab zwar gut geschlafen heute Nacht, aber irgendwie ja, merkt man, dass jetzt gerade noch Nacht ist in der amerikanischen Zeit, aber fühle mich glücklich und bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt wieder nach der langen Reise auch daheim bin.
Aber das hörte sich gerade so an, ach ja, stimmt, da war ja letztes Rennen, stimmt. Deswegen waren die ganzen Kameras auf mich gerichtet.
Es ist tatsächlich so, dass es irgendwie sich jetzt gar nicht anders groß anfühlt. Ich glaube, das kommt wieder, wenn das Training losgehen würde. Aber jetzt ist es gerade von der Situation her nicht anders als jetzt in den letzten Jahren. Also man ist immer nach dem letzten Rennen heim und hat ja auch erstmal die Füße hochgelegt. Darum, ja, irgendwie komisch. Ja, eigentlich habe ich gedacht, das Gefühl ist viel anders, aber ist gar nicht.
Ja, momentan haben ja dann auch alle Urlaub, wenn man das so sagen kann, deine ganzen DSV-Kolleginnen und Kollegen. Aber kommen wir noch mal zurück zu diesem letzten Rennen, beziehungsweise vor dieses letzte Rennen. Nimm uns doch mal bitte mit, wie war das für dich, da morgens aufzustehen und zu wissen, hey, das ist wirklich jetzt mein allerletztes Rennen als Leistungssportler?
Ja, es fing so am Abend vorher an. Ein Teamkollege, der Philipp Horn, der hat ein kleines Video zusammengeschnitten und es war echt, ja, schön, nochmal so die ganzen Highlights meiner Karriere zu sehen und da ja, so ein bisschen den ja, Abschluss zu finden. Also es hat er echt cool gemacht. Da waren wir mit dem ganzen Team zusammengesessen, haben das anguckt und das war so schon was, wo ich mich dann auch ja so ein bisschen hat grübeln lassen. Oder was heißt grübeln lassen, nachdenken lassen. Und aber am Renntag an sich wollte ich da schon nochmal voll Gas geben. Ein bisschen hat es mich genervt, weil alle immer gesagt haben, ja, jetzt genieß nochmal dein letztes Rennen. Aber ich habe noch nie ein Biathlon-Rennen genossen, weil das ist immer, ja, das ist immer Vollgas. Also ich genieße dann, wenn das Rennen gut war, den Moment danach. Oder ich habe jetzt auch am Sonntag den Moment danach genossen, aber im Rennen gibt es nichts zu genießen.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja Leistungssportler durch und durch, ne?
Ja, eben. Und wenn ich jetzt, also dann hätte ich auch sagen können, ich laufe das Rennen nicht, wenn ich jetzt hätte was genießen wollen.
Aber wie läuft denn so ein Tag ab? Du hattest ja gesagt, auf den letzten Metern vor dem Ziel, dass du nicht mehr so wirklich konntest und die Jungs dann hast ziehen lassen im Interview danach. Aber wie, also mit welchem Gefühl bist du da so durchgelaufen? War das irgendwie so ein Glücksgefühl? Warst du irgendwie K.O.? Oder wie kann man das beschreiben?
Ach so, das war, ach, die Tage waren schwierig. Es waren wieder nasse Bedingungen und irgendwie haben wir da diesen Winter noch nicht so gut zurechtgefunden. So war es an den Tagen auch wieder. bisschen, sobald es so nass wurde, da waren die Ski wieder nix und dann laufst du eigentlich schon ein bisschen hinterher. Und dann habe ich mir aber jetzt einfach keinen Stress gemacht und habe gesagt, jo, dann ist es so. Und habe geschaut, dass ich am Schießstand einigermaßen hinbekomme, was leider natürlich nicht so geklappt hat. Aber ich bin da schon ins Rennen mit und habe gesagt, ich will jetzt nochmal Vollgas geben und nochmal zeigen, was ich kann, weil die Beine hochheben kann ich noch lang genug. Und ich habe mir dann keinen Stress gemacht, wo ich dann gemerkt habe, jo, das Rennen ist jetzt nichts. Dann habe ich halt, ja, habe ich die ein bisschen ja, ziehen lassen, aber ich konnte auch ehrlich gesagt nimmer hinterher.
Ja, das hattest du ja im Interview danach gesagt, aber bezüglich der Fehlschüsse, du wirst jetzt nicht irgendwie im Nachgang nochmal irgendwo hingehen zu irgendeinem Schießstand und sagen, so, ich zeig's mir jetzt nochmal selber, ich kann treffen. Oder lässt du es jetzt einfach gut sein, sagen, ist in Ordnung, kann ich so stehen lassen?
Ich lasse es jetzt gut sein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die letzten Jahre viel investiert und habe schon erkannt, dass stehend oder Schießen, vor allem stehend Schießen, immer mein Problem war und ja, habe da versucht, auch mit einer neuen Waffe da nochmal alles umzuändern und wirklich zu schauen, dass ich das besser hinbekomme. Aber Schießen fiel mir immer jetzt in meiner Karriere einfach sehr, sehr schwer. Umso leichter fiel mir das Laufen und ja, so ist halt im Biathlon. Ich glaube, jeder hat seine Stärke, jeder hat seine Schwäche und muss ich da auch jetzt am Ende ein bisschen akzeptieren, dass ich jetzt vielleicht nicht der Superschütze war, aber ich glaube dennoch ein ganz kompletter Biathlet. Oder das habe ich doch ganz gut hingekriegt.
Ich wollte gerade sagen, deine Erfolge sprechen für sich, aber ich stelle mir gerade vor, wie du bei so einem Frühlingsfest am Dosenwerfen dann nochmal mit so einer Schlagzeile Benedikt Doll beweist es sich selbst oder wird sich selbst irgendwie nochmal beweisen. Fände ich auf jeden Fall lustig, wenn nochmal sowas auftauchen würde. Du hast gerade gesagt, am Abend davor gab es nochmal so einen kleinen Zusammenschnitt deiner Erfolge. Dieser Abschied, der war ja auch unglaublich emotional für dich. Und man hatte auch so das Gefühl, deine, also nicht nur deine DSV-Kolleginnen und Kollegen, sondern auch irgendwie deine ganzen Konkurrenten, die wollten dich eigentlich gar nicht so richtig gehen lassen. Ist doch eigentlich auch ein schönes Gefühl, ne, nach all den Jahren.
Ach so, ja. Also es ist eben diese Wertschätzung, die mir da entgegengekommen ist, das war echt schön und hat mich sehr gefreut. Habe ich nicht so erwartet, dass dann doch so viel, ja, da organisiert wurde und sich drum gekümmert wurde, dass ich einen schönen Abschied habe. Und wir waren ja auch nochmal essen, also ich habe nochmal zum Essen eingeladen in der Woche. Für mich war es echt ein schöner Abschied und auch so, was die Medien und das Fernsehen vor allem draus gemacht hat, hat mich auch schon sehr geehrt und hat mich sehr gefreut.
Ja, oder was aus den eigenen Reihen so gekommen ist, ne? Sportdirektor Felix Bitterling, der hat ja gesagt, für einen Anführer braucht es mehr als nur ein guter Sportler zu sein. In erster Linie Charakter und in dem Sinne ist Benny ein Monster. Er ist ein großartiger Mensch. Typische Markus-Lanz-Frage, was macht das mit dir?
Vielleicht hat das ja auch anders gemeint, dass ich wirklich ein Monster bin, charakterlich. Und er froh ist, dass ich jetzt weg bin. Was macht das mit mir? Es war mir schon immer sehr, sehr wichtig, dass man da im Team zusammen gut miteinander auskommt. Und das kann man ein bisschen koordinieren, das kann man ein bisschen unterstützen. Aber am Ende ist da ja jeder für sich selber tätig und jeder investiert oder schaut und oder bringt sich ein in so ein Team. Und darum jetzt immer das auf einen dann abzuwälzen und zu sagen, ich habe da jetzt mich um alles gekümmert als Capitano, fand ich jetzt auch nicht unbedingt so. Also wir haben uns gut ergänzt und bei uns im Team hat, bei den Männern hat halt jeder verstanden, dass er auch mal zurückziehen muss und auch wenn man jetzt eigene Interessen hat, aber trotzdem mit den anderen harmonieren muss und das hat immer sehr, sehr gut geklappt. Und darum hat es mir auch dann Spaß gemacht, irgendwie dem Team was zurückzugeben und da mich einzubringen, weil ja, es kam auch immer was zurück. Es war jetzt nicht immer so, dass ich irgendwie die ganze Zeit alles organisiert habe und nie was zurückkam. Also es hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht mit den Jungs zusammen, aber auch mit, sag ich mal, der Generation davor, mit dem Arndt, mit dem Erik, mit dem Simon, Schemp. Ja, das war einfach eine schöne, schöne Zeit.
Also alles ein großes Geben und Nehmen und vor allem auch voneinander lernen. Du hast ja schon gesagt, und das hattest du ja auch schon bei der Einkleidung gesagt, im Oktober ein Howard Carpendale-Rücktritt vom Rücktritt wird es für dich nicht geben. Aber hattest du trotzdem in den letzten Wochen so ein bisschen mit deiner Entscheidung gehadert, den Biathlonsport als Leistungssportler zu verlassen?
Nö, gehadert habe ich gar nicht. Also ich war zum großen Teil sehr, sehr glücklich darüber, über meine Entscheidung habe und freue mich jetzt so auf das, was kommt. Was mich jetzt schon ein bisschen so zum Ende geärgert hat, ist, dass man da jetzt eben, dass wieder so schlechte Bedingungen waren, irgendwie am Schießstand mal okay, mal aber auch wieder nicht. Also der Abschluss war jetzt nicht so super glänzend und da hätte ich schon auch nochmal bessere Rennen gern gezeigt, aber das ist jetzt was akut ist. Ich glaube, in 3-4 Wochen denke ich da ganz anders drüber und am Ende bleiben halt die vielen Erfolge, die vielen schönen Emotionen haften und nicht jetzt irgendwie einzelne Rennen, wo es mal nicht so lief.
Und das Gute ist, das würde ja auch niemand nehmen können. Aber schauen wir doch mal ganz kurz auf die sportliche Situation. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast dich über die schlechten Bedingungen geärgert und auch das Ergebnis war am Ende gar nicht so gut. Aber schauen wir doch mal auf die sportliche Situation der kompletten Mannschaft der letzten Saison. Bevor ich jetzt Journalisten-like alles zerlege und dir präsentiere, frage ich dich einfach mal, wie du aus Sportlersicht diese komplette Saison von dir, aber auch von deinen Mannschaftskolleginnen und Kollegen zusammen. Fast.
Ja, die Saison war schon echt gut, muss man schon sagen. Also vor allem, oder der Einstieg war Hammer. Also die Östersund-Weltcups, da haben wir ja richtig Gas gegeben. Und ja, sobald, sagen wir mal, so kühlere Bedingungen, festere Bedingungen waren, waren wir immer vorne mit dabei. Und darum war die Saison echt für uns Männer sehr, sehr erfolgreich. Es ist jetzt so ein bisschen, man schaut, oder präsenter hat man immer die letzten Ergebnisse und da war es jetzt sicherlich auch gut. Also man muss jetzt auch, wenn man jetzt wieder, sag ich mal, Kenmore, den Massenstart hinguckt, wir waren zu siebt im Massenstart. Also alle Männer, die dort waren, die durften laufen, ist auch nicht so selbstverständlich. Der Danilo Riedmüller als Jüngster, der ins Team kam, der hat gleich Vollgas gegeben und konnte vorne mitlaufen, was auch beruhigt, weil man ja immer so ein bisschen auf, oder für mich, das wäre jetzt wieder beim Teamthema, mir war es schon immer wichtig, dass auch, ja, dass man auch ein bisschen nach unten guckt, wie es mit dem Nachwuchs aussieht und wenn da halt jemand Jüngeres kommt und da dann gleich vorne mitmischen kann, beruhigt es natürlich. Und darum fand ich die Saison echt gut. Hätte ich vor der Saison nicht gedacht, dass wir da so mitmischen können. Aber es geht natürlich immer besser. Also das ist kein Geheimnis. Die WM war ein Dämpfer, würde ich mal sagen. Trotz der Medaille, die natürlich super schön war für uns. Aber ja, da immer so ein bisschen dem Feld hinterher zu laufen und irgendwie zu wissen, okay, oh, irgendwie bin ich nicht so ganz konkurrenzfähig im Laufen, weil die Ski nicht so rutschen und bin jetzt mal gespannt, wie das nächstes Jahr wird. Also dieses Thema nasse Bedingungen, das haben wir zum Kampfthema erklärt danach, nach der WM. Also da wird intensiv dran gearbeitet, dass wir da jetzt besser dabei sind.
Was heißt das konkret?
Ja, man hat es versucht zu analysieren. Es gibt immer die drei Komponenten. Die Struktur, die wird am Wettkampftag in diesen Ski gedrückt. Dann gibt es den Schliff, der wird schon vorher auf den Ski geschliffen mit einer großen Maschine und dann gibt es das Wachs. Und da diese drei Komponenten müssen halt zusammenspielen und da haben wir einfach nicht die Lösung gefunden, wo die Ski im Nassen richtig gut laufen oder die anderen Nationen haben da bessere Lösungen gefunden. Und die Vermutung ist, dass es so ein bisschen bei dem Schliffen, bei der Struktur liegt, aber da bin ich jetzt auch nicht der Experte dafür. Und da haben wir eine Forschungseinheit beim Skiverband, das Technologiezentrum und die sind da jetzt dran und versuchen halt diese Bedingungen, vor allem wenn es gesalzen wurde, diese Bedingungen nachzubauen und dann mit viele Tests zu machen und zu schauen, welcher Schliff, welche Struktur da am besten geht.
Und das ist ja wirklich eine Wissenschaft an sich. Und wer sich genau mal angucken möchte, wie so ein Ski überhaupt gebaut wird, wie so eine Waffe gebaut wird. Es gibt ja eine ganz, ganz tolle Dokumentation zusammen mit Erik Lesser und Arne Pfeiffer, die euch ja so ein bisschen auch begleitet haben. Wie so ein Ski gebaut wird, wie eine Waffe gebaut wird, wie auch so ein Training aussieht, kann man unter anderem sich ja auch in der ARD-Mediathek anschauen. Du hast diese WM gerade angesprochen. Du hast ja eigentlich gesagt, okay, die Saison ist gar nicht so schlecht gelaufen, auch gar nicht so schlecht gestartet, aber trotzdem wird man immer an so einem Saisonhöhepunkt gemessen. Ärgert dich das manchmal?
Nö, hat mich jetzt eigentlich nicht so geärgert. Ich schaue da sehr, sehr auf mich, auf meine Rennen, was ich mir vorgenommen habe, wie ich es umsetzen konnte und eben der Dämpfer ist ein bisschen die Trefferleistung diese Saison. Also ein bisschen paradox. Ich habe noch nie so schlecht geschossen in einer Biathlon-Saison. aber hatte noch nie so viel Erfolge. Also in der Hinsicht nehme ich die Saison dann gern so.
Also Achterbahnfahrt der Gefühle quasi.
Ja, genau, aber ja, wie ich freue mich jetzt über die, also diese drei Podestplätze, zwei Weltcupsiege, einmal im Weltcup nochmal auf dem Podest und dann bei der WM die Medaille. Das tat schon sehr, sehr gut. Also diese WM-Medaille, weil ja, ohne die dann aufzuhören, das hatte ich mir schon nochmal sehr, sehr gewünscht und habe mich auch fit gefühlt und dass es dann geklappt hat, also das hat mich unfassbar gefreut.
Du hast es gerade angesprochen, im Einzel nochmal Bronze geholt. Bei den Damen Janina Hettich-Walz mit Silber im Einzel und auch Bronze mit der Damenstaffel. Am Ende Platz 5 dann für euch im Medaillenspiegel für Deutschland hinter Frankreich, Norwegen, Italien und Schweden. Mein Kollege Uri Zahavi, der hatte sich während der WM unter anderem mit Vanessa Vogt dann auch unterhalten, die ja auch darüber gesprochen hat, dass sie über Social Media bedroht und beleidigt worden sei. Was sagst du denn zu dieser Entwicklung, der ja auch schon lange, lange Jahre mit dabei ist?
Das ist für mich was, was ich ehrlich gesagt gar nicht thematisieren muss, weil ich weiß, dass es in der Bevölkerung, sag ich mal, oder bei mir ist es einfach so, ich habe 99% positive Kommentare und 1% schlechte Kommentare vielleicht. Und warum soll ich über diese 1% schlechten Kommentare reden? Also das ist sicherlich ein nettes Thema, wo man sich immer drüber dann echauffieren kann. Und das kann nicht sein, negative Themen, diese Kommentare, bla bla bla. Aber es ist mir, also ich freue mich viel lieber über die 99 positiven und diese negativen Kommentare, da wird doch nicht geantwortet, die werden blockiert und dann ist gut für mich. Also warum sollte ich da Lebenszeit und Energie drin verschwenden und eben mich jetzt darüber aufregen? So ist meine Denkweise.
Aber würdest du denn sagen, dass sich das so in den letzten Jahren ein bisschen verändert hat? Also dass Social Media natürlich ein bisschen dazu beiträgt, dass es auch näher an euch rankommt?
Ja, das ist ja überall so. Ich glaube, diese sozialen Medien, vor allem wenn man da was anonym auf einer Tastatur reintippen kann, das nimmt natürlich die Hemmschwelle. Und diese Leute sind genau auch wahrscheinlich die, wenn man die jetzt in echt sieht, werden die dir das nicht so ins Gesicht sagen. Und dass das nicht immer akzeptabel ist, was da geschrieben wird, keine Frage. Aber es zeigt ja auf der anderen Seite auch immerhin, wie die Menschen doch mitfiebern. Also jemandem, dem jetzt Biathlon komplett egal ist, der würde jetzt kein negatives Kommentar schreiben. Sondern das schreiben ja dann auch die, die irgendwie voll mitfiebern und enttäuscht sind. Und da ist dann auch wieder eine Sache, die das zeigt, dass doch so viele Menschen Fans sind und so viele Menschen da ja dem Biathlon-Sport folgen.
Aber die Frage ist ja, ob Fantum auch dann dazu führen muss, dass man halt eben Sportlerinnen und Sportler bedroht, auf übelste Art und Weise. Also sollte ja dann doch schon irgendwie ein respektvoller Austausch dann sein. Und sagen, okay, ich bin vielleicht jetzt auch gerade enttäuscht über dein Ergebnis, aber wir wünschen dir trotzdem irgendwie alles Gute. Wäre das nicht irgendwie der bessere Weg?
Ja, natürlich ist das der bessere Weg und das machen auch, wie gesagt, 99% und das ist doch toll, dass 99% das machen. Blöd wäre es, wenn, und dann müsste man es thematisieren, wenn 90% solche Kommentare schreiben und 10% vielleicht so aufmunternde Kommentare schreiben und sagen, ja, jetzt komm, Kopf hoch, geht weiter. Nee, das sind 99%. Und warum soll man jetzt diesen 1% da immer diesen Hof geben? Und dann erreichen die ja, was sie wollen, dass sie sich drüber echauffiert.
Wie im wirklichen Leben auch, ne? Dass man halt eben die schlechten Menschen eher aus seinem Leben rauslässt. Die Folge mit Vanessa Vogt und ihrem Zwillingsbruder Kevin Vogt und das komplette Gespräch mit meinem Kollegen Uri Zahavi während der Biathlon-WM übrigens auch hier bei uns in der ARD-Audiothek zu hören. Kommen wir nochmal zu dir. Jens Filbricher ja seit dieser Saison neben Uroš Willepetz mit an der Strecke bei den Herren dabei. Welche Impulse konnte er dir denn noch geben und welche Impulse kann er denn für die nächsten Jahre auch setzen, unter anderem auch für die jungen Sportler?
Ja, er hat, glaube ich, so laufstrategiemäßig nochmal gute Impulse gesetzt. Wir haben ja immer vor dem Wettkampf viel die Strecke besprochen, geschaut, wie man welche Stellen am besten läuft, da die Diskussion auch immer angeführt und immer aktiviert, dass wir da als Sportler auch nochmal über die Strecke reflektieren. Das war sehr, sehr positiv. Technisch auch ja, nochmal ein paar Schwerpunkte gesetzt. Es ging da primär auch darum, also es gibt verschiedene Techniken, Es gibt die Bergtechnik, die Technik, wenn es so leicht ansteigt, und die kann man dann auch immer noch mal ein bisschen anders ausführen. Also man kann sagen, okay, laufe ich die jetzt mit einer hohen Frequenz oder mit einer geringen Frequenz, und da hat er schon immer sehr, sehr viel verschiedene Technikvarianten mir noch mal beigebracht, dass ich da flexibler bin. Deine Frage noch nach der Jugend, da haben wir im Deutschen Skiverband, glaube ich, die letzten Jahre eine gute Struktur aufgebaut, dass man da auch eine Sprache spricht. Also dass da nicht die einen sagen, jo, lauf so, die anderen sagen, lauf so, sondern da sprechen wir alle eine Sprache.
Jens Filbricher, ehemaliger Weltklasse-Langläufer, hat er dich dann manchmal im Laufen auch noch geschlagen? War der manchmal schneller als du?
Nein, keine Chance.
Natürlich nicht.
Nee, ja,
es gibt auch kein Beweismaterial. Ne?
Der Fips ist schon noch sehr, sehr stark. Aber erst für das ist er schon viel zu lange nicht mehr im Sport aktiv, dass er da jetzt noch effektiv eine Konkurrenz wäre. Also das den Anspruch hat er auch nicht.
Aber er ist im Training immer schön mit dabei gewesen, ne? Er hat sich dann auch mitgeschunden quasi neben euch.
Ja, er hat immer eben eine schnelle Runde gemacht. Also schnelle Runde nennen wir immer so am Tag vorher, bevor der Wettkampf ist, einfach eine Wettkampfrunde im Wettkampftempo zu laufen. Das hat er auch immer gemacht und hat dann eben so geschaut, dass er selber das Gefühl für die Strecke kriegt.
So, die wichtigste Frage in diesem Gespräch haben wir jetzt aber noch gar nicht geklärt. Und zwar, wie wird denn jetzt dein neues Leben aussehen als Privatmann Benedikt Doll? Nimm uns doch mal mit, bitte.
Ich bin jetzt daheim. Erstmal. Ich bin jetzt daheim erstmal bis September. Muss noch ein bisschen abtrainieren. Also einfach den Körper, ein bisschen einfach immer die Bewegung behalten. Also den Sport werde ich nach wie vor lieben, werde immer noch viel Sport machen. Aber schauen, dass ich jetzt nicht gleich von 100 auf 0 runterfahre. Und dann bin ich daheim, kümmere mich um den Sohn. Meine Frau ist auch zum großen Teil da und habe immer mal das ein oder andere Projekt. Heute Nachmittag darf ich noch kochen mit Michael Antwerpes. Und also ein paar Medientermine sind auch noch da. Dann habe ich nochmal ein Praktikum im Mai, mache ich einen Monat, und im Herbst will ich dann anfangen zu studieren, wenn ich aus der Bundeswehr ausscheide.
Also die wird nicht langweilig, wenn man das so sagen kann.
Nee, auf keinen Fall. Meine Schwiegermutter, die haben noch 22 Ferienwohnungen und da wird auch noch renoviert zum Beispiel. Da will ich mich auch einbringen, ein bisschen was helfen und so Sachen. Da freue ich mich jetzt drauf, einfach nicht so krasse Pläne zu haben und die, wenn es was gibt, das wahrzunehmen und auch mal vielleicht den einen oder anderen Freund zu besuchen, das jetzt während dem Sport einfach nicht ging.
Du hast jetzt gerade von deinem Sohn gesprochen. Ihr habt ihn ja quasi darauf vorbereitet, dass du jetzt öfter auch zu Hause sein wirst. Wie hat der darauf reagiert?
Der freut sich, wenn ich da bin, und versteht es, glaube ich, noch nicht so ganz, wenn ich weg bin. Also darum, er merkt nur mittlerweile, dass wenn ich jetzt wieder da bin und dann mal kurz weggehe, dann wird er ganz unruhig, weil er denkt, ich bin jetzt schon wieder länger weg. Also das merkt schon und da.
Ach, das versteht er schon. Das versteht er schon.
Ja, der findet es dann nicht so toll, wenn ich dann mal kurz sozusagen aufs Klo gehe oder so. Da denkt er dann schon wieder, ich hau jetzt schon wieder ab. Und
stimmt, für Kinder sind das dann so Ewigkeiten, ne? Man ist da so 10 Jahre einfach weg.
Ja. Ja, so ein bisschen ist schon so, aber anfangs war es jetzt immer noch so, dann ist okay, also ich bin weggegangen und dann war ich halt nicht mehr da, aber die Mama ist ja da und irgendjemand ist ja da, dann hat er es noch nicht so ganz verstanden, aber so langsam begreift das halt mehr, dass das doch blöd ist, wenn ich weg bin, und dann, ja, ist ja irgendwie so komisch, wenn ich da mal kurz eben aufs Klo verschwinde.
Und du wirst auf jeden Fall ihm auch ein bisschen erhalten bleiben, denn du hast gesagt, du entscheidest dich gegen eine Trainerlaufbahn oder auch eine Expertenlaufbahn, weil du gesagt hast, da muss man ja trotzdem irgendwie weiter rumreisen. Du hast gerade...
Ach so, gegen eine Expertenlaufbahn habe ich mich nicht...
Hast du dich nicht entschieden?
Nee, habe ich mich nicht entschieden. Das ist ja was anderes.
Okay, ist das hier eine Bewerbung? Entschuldigung, wer hat das denn bitte jetzt hier recherchiert? Nein.
Ich habe tatsächlich die letzten Jahre mal gesagt, ob ich die Tätigkeit als Experte fühle ich mich, kann ich mir nicht so vorstellen. Aber da habe ich meine Meinung mittlerweile geändert, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, da könnte ich schon einen ganz guten Beitrag leisten. Genau, das war jetzt die Bewerbung. Aber als Trainer bist du dann schon nochmal mehr unterwegs. Da sind ja immer die Trainingslager im Sommer, das ist ja dann nicht nur im Winter.
Und du trägst ja dann auch für alle die Verantwortung, ne?
Ja,
in was dann wiederum zur Identifikationsfigur passen würde.
Naja, Verantwortung tragen im Einzelsport ist immer so eine Sache. Also man trägt jetzt als Trainer nicht die Verantwortung wie im Fußball.
Aber apropos Verantwortung tragen, und zwar sagst du, dass du ein Studium über nachhaltige Energiesysteme in Offenburg anfangen möchtest, weil du, oder beziehungsweise weil dir wichtig ist, deinen bislang als Sportler nicht so guten CO2-Abdruck zu verbessern. Was heißt das konkret?
Dass ich jetzt, also als Sportler hat man, ich glaube, das meinst du, als Sportler ist man viel gereist und war einfach immer so, dass man da, ja, das einfach auch nicht vermeiden konnte. Also wenn man irgendwo hinfliegen musste, dann musste man da halt hinfliegen. Und das ist natürlich nicht so toll. Und jetzt habe ich die Chance, sozusagen meine CO2-Bilanz wieder aufzubessern oder zumindest auch da zu unterstützen, weil ich, wenn man jetzt weiß, im Gebäudesektor in Deutschland wird halt schon auch sehr, sehr viel Energie verwendet und auch verschwendet, die man einsparen kann. Und wenn das Thema mich auch begeistert, wenn das Thema mir Spaß macht, ist doch top, wenn ich das einfach verbinden kann. Also wenn ich da einen Beruf habe, mit, wo man ein bisschen, wie es so schön heißt, mit Impact was bewegen kann.
Aber hast du denn schon konkrete Vorstellungen, also in welchen Bereich du dann reingehen möchtest? Oder sagst du einfach erstmal, okay, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, ein zukunftsträchtiges Thema und daraufhin möchte ich mich irgendwie vorbereiten und da möchte ich auch ein Teil von sein?
Ja, das ist eigentlich, diese Studiengänge heißen immer ein bisschen anders. Am Ende heißt dieser Bereich technische Gebäudeausrüstung. Und das ist jetzt kein super hippes neues Aufgabenfeld. Das hat sich über die letzten Jahren halt sehr, sehr gewandelt. Und am Ende geht es darum, wenn ich ein Haus baue, vor allem wenn ich größere Häuser oder Unternehmen oder Firmengebäude baue, die brauchen eine Heizung, die brauchen eine Lüftung, die brauchen auch vielleicht Klima, Aircondition. Und das Ganze dann zu planen, auszulegen und so nachhaltig wie möglich zu gestalten, dass man da auch Energie spart, Kosten spart. Darum geht's. Und dieses Gewerk gibt's schon sehr, sehr lange und hat sich halt jetzt viel verändert mit irgendwie, ja, mit intelligenten Systemen.
Du hast gerade von ja, deiner Zeit als Sportler auch gesprochen, also dass der Fußabdruck relativ groß war. Wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, also du verabschiedest dich ja jetzt von der Leistungssportbühne als Biathlet, aber natürlich ist das große Thema im Wintersport auch Klimaerwärmung. Es schneit viel weniger Schnee bleibt auch irgendwie liegen. Also wirst du dich dann auch mit diesen Themen irgendwie auseinandersetzen? Wirst du da auch nochmal hinschauen, wie es so in den nächsten 10, 20 Jahren irgendwie aussieht? Sind das Themen bei dir?
Ja, ja, natürlich. Darum will ich ja auch diesen Beruf wählen, weil CO2-Einsparung führt ja dazu, dass wir den Winter bewahren können. Und darum schaue ich da natürlich sehr, sehr genau hin. Und es ist natürlich bitter schade, wenn ich jetzt hier im Schwarzwald zwischen den Wettkämpfen immer wieder auf Skiroller gehen musste. Und Schwarzwald ist ein Mittelgebirge, aber in den Alpen ist ja auch nicht unbedingt viel besser. Da musst du auch richtig hochfahren mittlerweile, dass da Schnee hast. Beschäftigt mich schon sehr und darum will ich eben auch einen Beruf machen, wo ich da irgendwie in die Richtung was bewirken kann. Das ist so primär der Antrieb.
Aber würdest du denn sagen, Stand jetzt, Biathlon wird es in 20 Jahren oder 30 Jahren so nicht mehr geben, wie es ihn jetzt gibt?
Das ist schwierig vorherzusehen oder vorherzusagen. Ja, als Biathleten, also beim Skisprung hast du ja auch ein bisschen die Diskussion mit den Mattenschanzen. Als Biathlet hast du ja schon auch die Chancen, den Sport im Sommer mit einer ähnlichen Qualität zu machen. Die Frage ist, ob da die Faszination noch so da ist. Also im Biathlon geht es ja auch schon ein bisschen darum, man schaut einmal den Sport an, aber auch zum anderen schöne Winterlandschaften. Im Winter ist früher dunkel, man hockt daheim, ist draußen kalt, man kann halt ein bisschen Wintersport am Nachmittag gucken. Es ist einfach so ein, ja, ja, so ein Wohlfühlprogramm. Darum ist, glaube ich, Biathlon auch so ein bisschen so eine beliebte Fernsehsportart, weil es einfach spannend ist, aber auch so ein bisschen träumen lässt mit den Winterlandschaften. Und ja, das gehört halt zusammen. Und wenn dann kein Schnee mehr liegt und man nur noch in so einer grauen, braunen Landschaft läuft, ist das sicherlich nicht so einfach für den Sport. Das, also es geht ja zum einen auch immer darum, dass es schön ist. Und jetzt da einfach was zu bauen oder zu schauen, okay, ich habe mein Schneedepot, ich kann den Wettkampf stattfinden lassen, aber drumherum ist alles braun, ist halt auch nicht unbedingt die Wunschvorstellung. Und da muss man jetzt gucken, wie sich das entwickelt und was man da für Lösungen kriegt. Und ja, vielleicht kommen jetzt auch wieder ein paar bessere Winter.
Also Sommerbiathlon das ganze Jahr wäre auf jeden Fall keine Alternative, würdest du sagen?
Sportlich gesehen auf jeden Fall eine Alternative. Also für uns Athleten wäre es eine gute Alternative. Aber für den Zuschauer und für die Begeisterung weiß ich jetzt nicht, ob das so das Gelbe vom Ei ist. Und vielleicht muss man es dann dahin entwickeln und sagen, so wie man jetzt Biathlon auf Schalke macht. Oder auch, ich glaube, nächstes Jahr ist ja in Dresden den City-Biathlon, wenn man sowas in die Städte bringt, dass es dann halt einen anderen Eventcharakter kriegt und nicht mehr dieses Biathlon nicht mehr dieser Wintersport wird, wo man irgendwo in die Berge fährt und Schnee hat, sondern dass das halt so ein City-Event wird. In die Richtung könnte es ja auch gehen. Also bleibt spannend, wie sich das entwickelt.
Definitiv. Also der Zuschauer wird quasi erzogen und der Mensch an sich ist ja ein Gewohnheitstier. Dementsprechend ist das, glaube ich, auch einfach eine Gewohnheitssache, sich dann auch an sowas zu gewöhnen. Einer, der sich auch Gedanken über deine Zukunft gemacht hat, um nochmal bei diesem Thema zu bleiben, ist mein Kollege Jonas Schützeberg. Er hatte da nämlich auch nochmal ein paar spezielle Fragen an dich. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Hallo Benni, Jonas Schützeberg hier vom ARD Biathlon Team. Benni, 12 komplette Weltcup-Saisons im Biathlon, das heißt auch 12 Jahre deutsche Nationaleinkleidung. Ungefähr sind es so 100 Einzelteile, die ihr da pro Jahr bekommt. Gehen die jetzt an den Biathlon-Nachwuchs oder gibt es ein Benedikt-Doll-Klamottenmuseum? Was machst du mit dem ganzen Kram?
Gute Frage.
Okay, gute Frage. Nein, da habe ich auch schon eine Antwort drauf. Und zwar...
Es gibt ein Museum natürlich.
Es gibt natürlich ein Museum, ja. Nein, ich habe die letzten Jahre ja schon immer alles und viel hergeschenkt und so ein paar Signature-Pieces werde ich mir aufheben. Aber den Großteil werde ich dann schon auch schauen, dass ich den dem Nachwuchssport weitergebe. Also da wird mal wieder eine Tasche gepackt und die Tasche wird dann irgendwie an Skiinternat gegeben oder in die Nachwuchstrainingsgruppe und dann verteilen die sich das unter sich auf oder es wird, man kann sich, wenn man gut schießt, irgendwas aussuchen, so wird das auch manchmal gemacht und was will ich das ganze Zeug daheim liegen haben, da kriegt meine Frau sowieso die Krise.
Aber verbal könntest du in dieser Fashion-Industrie schon ganz vorne mitmischen, ne? Also da hast du dir schon so ein paar Stichworte bereitgelegt.
Ja, natürlich, also ja, vielleicht nehme ich das einfach als Vorlage für meine eigene Sportkollektion.
Ja, warum nicht?
So begeistert bin ich in diesem Bereich, ehrlich gesagt nicht.
Ja, aber wer hat denn eine eigene Sportkollektion? Ich glaube, Axel und Zwindal hat ja eine eigene Sportkollektion. Iffi Sachenbacher-Steele hat eine eigene. Andi Wellinger hat, glaube ich, jetzt auch eine eigene. Also warum nicht auch noch eine Benedikt Doll-Kollektion?
Ja. Oder eine Collaboration oder was auch immer, keine
sag ich,
Ahnung.
Sag ich ja, du bist verbal ganz vorne mit dabei.
Ja, auf jeden Fall. Nee, ich bin froh, wenn das, ja, willst du jetzt immer mit so sponsorenbedruckten Jacken rumrennen? Das ist die Frage. Also irgendwie läuft man ja so ein bisschen rum wie eine Reklametafel. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich für mich selber Sport mache und dann auch kein aktiver Sportler mehr mache, komme ich mir halt auch affig vor, wenn ich dann dieses alte Zeug mit diesen ganzen Sponsoren drauf rumtrage. Und dann werde ich jetzt, habe ich zum, oder die letzten Jahre ja auch, haben ja immer mal wieder ein paar neutrale Stücke auch zugelegt, wo man dann auch mal ein bisschen undercover unterwegs sein kann.
Also privat bist du lieber inkognito unterwegs?
Ja, schon.
Okay, apropos inkognito, mein Kollege hat natürlich noch eine Frage an dich.
Eines der bekanntesten Bilder deiner Karriere ist neben dem WM-Sieg 2017 sicherlich die Verfolgungsjagd eines Fans im Dinosaurierkostüm hinter dir her. Welchem Athleten oder welcher Athletin würdest du denn gerne mal im Kostüm hinterherjagen und warum?
Das ist eine Frage. Also, ich glaube, das ist ja auch mittlerweile das Maskottchen von Salt Lake City oder von Soldier Hollow, dieser T-Rex. Wem ich im Kostüm hinterherjagen will, also das... Im Lederkostüm oder was?
Um Gottes Willen.
Oder wie ist das gemeint?
Also letztendlich das Kostüm kannst du dir, glaube ich, selber aussuchen. Also da gibt es keine Vorgaben. Ist wie im Kölner Karneval. Kannst du auch machen, was du willst.
Ist jetzt die Frage, auf welche Sportlerin ich toll finde? Oder ist es jetzt spaßeshalber gemeint? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist eine gefährliche Frage. Ich weiß nicht, ob ich darauf antworten will.
Eine gefährliche Frage mit zu viel Gegenfragen. Ich merke es genau. Schon. Ansonsten sagst du einfach nicht ohne meinen Anwalt. Oder du musst mit Jonas Schützenberg nochmal sprechen.
Ja, das Problem ist, das muss ich mit meiner Frau wahrscheinlich ausmachen, was ich da sagen darf.
Nicht ohne meine Frau.
Genau, nicht ohne meine Frau, Jonas.
Nicht ohne meine Frau. Ja, dann würde ich sagen, dann liefern wir doch die Antwort nach, oder? Kannst ja dann auf deinem Instagram-Kanal oder so kannst du sagen, übrigens, hier ist noch die fehlende Antwort.
Gut, vielleicht fällt mir noch was ein, ja.
Wunderbar, dann liefern wir das doch nach. So, wir haben aber noch zwei Fragen für dich und jetzt kommt die dritte.
Beim Weltcup jetzt in den USA in Soldier Hollow hatte ich ja nochmal das Vergnügen, mit dir zusammen eine Runde auf der Wettkampfstrecke zu laufen. Zumindest für mich war es ziemlich anstrengend. Ich bin ja auch schon in der Athletenrente. Was bist du für ein Typ? Bist du einer, der bis an sein Lebensende Sport machen wird oder gehen jetzt die Skier in die Ecke und du schwitzt höchstens noch unter der Sonne am Strand?
Ich werde auf jeden Fall bis ans Lebensende Sport machen, also wenn ich es kann, da keine Frage. Also das schon macht mir einfach Spaß, in der Natur draußen zu sein und den Schwarzwald auch zu genießen und wenn auch mal Schnee liegt, wieder die Ski auszupacken.
Aber bist du so ein Läufertyp oder hast du irgendwie eine andere Sportart, dass du sagst, oh, ich würde gerne irgendwie schwimmen lernen? Wir hatten ja Diana Altberger auch schon hier bei uns im Wintersport-Podcast, die gesagt hat, ich wollte unbedingt mal professionell kraulen lernen, einfach nur um es zu können. Ist da auch sowas bei dir dabei?
Nee, Wasser kann ich gar nichts mit anfangen. Also Schwimmen, ganz schrecklich. Es ist schon wirklich
gefrorenes Wasser.
Ja, wirklich Rennen, Radfahren. Langlaufen, also schon so Ausdauersportarten. Ich spiele sehr gern Volleyball, kann zwar nicht so toll, aber macht mir echt viel Spaß. Und ja, vielleicht fange ich ja jetzt Golfen an. Jetzt habe ich ja angeblich Zeit nach dem Sport. Nein, ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
So Triathlon wäre doch auch was für dich, oder?
Da ist ja Schwimmen dabei.
Oder, ja stimmt, beim Duathlon ist auch Schwimmen mit dabei, das geht natürlich nicht. Oder du führst noch so eine Sonderdisziplin ein, Kochen. Machst du ja auch ganz gerne.
Ja, genau. Auf dem Laufband kochen.
Ja, warum nicht?
Die Disziplin wäre dann drauf. Kochen und nebenbei schauen, dass der Sohnemann nicht irgendwelche Messer in die Hände kriegt.
Ja, das ist eine Sportart, die Eltern jeden Tag ausüben, genau. Auf Hochleistungsniveau. Was man dazu sagen muss, Jonas Schützeberg, der ist übrigens ein ehemaliger deutscher Leichtruderer bei den Ruderweltmeisterschaften 2012 in Plovdiv. Da hat er mit dem leichten Achter der Männer eine Goldmedaille gewonnen. Also seid ihr da auch schon mal auf Augenhöhe. Und er hat natürlich noch eine vierte Frage an dich und dann hast du es auch wirklich geschafft.
Und zum Abschluss, lieber Benni, 12 Jahre... Biathlon-Weltcup heißt natürlich auch 12 Jahre Interview-Marathons, die man wahrscheinlich nicht nach jedem Rennen unbedingt gerne gibt. Welche Frage der Journalisten hat dich denn am meisten geärgert und was wärst du denn gerne mal gefragt worden?
So, oh, das sind, also deine Fragen waren angenehmer zu beantworten.
Ich dachte schon, dein Interview war eine Katastrophe, aber okay.
Was mich geärgert hat, ich weiß es nicht, eine Situation, das war mal in Hochfilzen, da habe ich ja mal was gesagt wegen den Skien und weil die Ski so schlecht waren, das war sicherlich nicht rational genug von mir ausgedrückt, das war sehr, sehr emotional, das war nicht glücklich von mir, aber im Nachhinein wurde es so getan, als wäre das ein Fehler von mir gewesen, das zu sagen. Also Da haben dann einige Experten gesagt, ja, das war ein Fehler von ihm, das kann ja mal passieren, dass man sowas sagt. Und das war aber eigentlich von mir ganz bewusst so erwähnt und so angesprochen. Und das fand ich ein bisschen, ja, das hat mich geärgert, dass das dann so dargestellt werden, als wäre ich jetzt der dumme Sportler gewesen, der da irgendwann aus dem Impuls her irgendeinen Fehler gemacht hat. Aber die Aussage war schon so gemeint, wie sie gesagt wurde. Und also, wie gesagt, die emotionale Komponente hätte ich rausnehmen können. Das war was, wo ich mich nicht gut richtig verstanden habe, gefühlt habe.
Aber was war das für ein Zusammenspiel? Also wollten dann die Experten irgendeinen Servicemann schützen oder haben sie gesagt, okay, nee, da muss man irgendwie anders professioneller drauf reagieren? Oder wie war das?
Die wollten da jetzt die Wogen kletten oder irgendwie das einordnen oder sollten das halt einordnen und glaub schon, dass er da auch zum gewissen Grad einen Servicemann schützen wollte. Das fand ich irgendwie komisch.
Aber
hat jeder so seine Meinung.
Wie würdest du dich denn selber beschreiben? Würdest du denn sagen, wenn irgendwie so alles schief gelaufen ist, also alles zusammengekommen ist, du hast dich verschossen, der Ski war schlecht, deine Leistung war schlecht, bist du dann auch jemand, der erst bei sich anfängt, irgendwie die Probleme zu suchen oder zeigst du dann mit Fingern irgendwie auf andere? Wahrscheinlich eher nicht.
Also das würde ja jetzt keiner zugeben. Also ich versuche schon auf mich selber zu schauen und das mache ich auch, wenn ich selber bei mir Fehler finde. Aber oftmals ist halt auch einfach so, dass es, also ich stehe im Interview und am Ende muss ich meine Leistung erklären. Und wenn ich sage, okay, ich habe mich läuferisch nicht so gut gefühlt, dann sage ich das. Aber wenn ich mich läuferisch gut gefühlt habe und gemerkt habe, ich habe einfach auch beim Laufen keine Chance, weil die Ski nicht gut waren. Und das Skithema ist halt irgendwie, das ist halt nicht mein Thema. Also das ist nicht meine Baustelle. Dann muss ich das erklären. Und das muss ich maximal objektiv erklären, um einfach meine Leistung zu beschreiben. Und das habe ich früher vielleicht teilweise zu emotional gemacht. Aber nach dem Rennen, wenn da die Aufregung ist, ist halt immer schwierig, da die Emotionen so rauszunehmen. Vor allem, wenn das einmal passiert, ist okay. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt 3 Wochenenden hintereinander, dann ist das was, das macht einen rasend und das macht einen wütend. Und das dann objektiv auszudrücken und da ruhig zu bleiben, ist halt schon schwierig. Das habe ich lernen müssen, aber das kann ich natürlich nicht von Anfang an. Aber wie gesagt, zu sagen, ja, ich halte jetzt meinen Mund komplett über das Thema, finde ich auch falsch, weil wenn es an den Ski lag, dann lag es an den Ski. Wenn es an mir lag, lag es an mir. Wenn ich 4 Strafrunden geschossen habe, dann lag es auch an mir. Dann sage ich, ja, ich habe zu viel Strafrunden geschossen.
Also das zu der Frage, die dich am meisten geärgert hat. Aber was wärest du denn gerne mal gefragt worden? Das hatte Jonas dich auch nochmal gefragt.
Irgendwie.
Das ist eine spannende Frage.
Ja, und was mir jetzt die letzten Jahre immer wichtig geworden wurde, ist halt immer so, das wird halt nicht so, was mir wichtig ist und wo ich mich mal gerne ein bisschen mehr unterhalten hätte drüber, wäre so das Thema, ja, jetzt nicht der Leistungssport an sich, weil Biathlon ist jetzt zum großen Teil ja irgendwie ein Fernsehsport, aber am Ende geht es ja darum, auch vielleicht mit dem Sport die Menschen oder junge Kinder dazu zu begeistern, Sport zu machen, egal in welchem Verein. Und das hätte ich mal gern ein bisschen mehr thematisiert.
Also auch direkt nach so einem Sieger oder in so einem Siegerinterview?
Nee, aber die gesellschaftliche Wirkung von Sport und das finde ich schon auch ein wichtiges Thema. Aber das für ein Siegerinterview wäre das jetzt nicht unbedingt das passende Thema.
Ja, aber guck mal, wenn du das jetzt hier äußerst, ne, dann kann ich ja sagen, komm, wir machen nochmal eine Folge mit dir und dann werden wir uns eine Dreiviertelstunde nur über dieses Thema unterhalten. Weil ich glaube, das ist ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema.
Können wir sehr gerne machen und können wir gerne machen. Und jetzt habe ich ja vielleicht nochmal eine andere Ansicht von außen dann die nächste Zeit.
Genau, du hast ja jetzt auch mal ein bisschen Zeit, auch von außen drauf zu gucken, weil du bist nicht mehr in Rennanzug, auf Skiern und mit dem Gewehr unterwegs. Vielen, vielen Dank, Benedikt Doll, für das ganz, ganz tolle Gespräch, dass du mit dabei warst. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft, für alles, was da noch kommen mag und dass du natürlich weiterhin gesund bleibst. Das ist das Allerwichtigste.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs angenehme Gespräch und für die komplizierten Fragen vom Jonas.
richten wir so aus. So, wir sind dann in der kommenden Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge, einem neuen Wintersportstar und natürlich euren Fragen. Ich habe es ja eingangs gesagt, wir haben eine Umfrage für euch vorbereitet. Die findet ihr in unseren Shownotes. Also lasst uns eure Wünsche und Ideen da. Wir freuen uns über jeden einzelnen von euch. Also schreibt uns, abonniert uns und bleibt definitiv mit uns in der Spur. Ich sage jetzt ciao und bis zum nächsten Mal.